Dankeschön. Bin ich gut zu hören, gut zu verstehen? Daumen hoch, wunderbar. Fangen wir an. Ja, ich habe heute ein Thema mitgebracht, was mich persönlich sehr beschäftigt hat, schon die letzten 2 Jahre. Kleine Vorwarnung vorweg, das Thema hat einen sehr ernsten Hintergrund. Es geht nämlich darum, dass ich mich damit beschäftigt habe, wie geht es eigentlich mit meiner Familie weiter, wenn ich plötzlich nicht mehr verfügbar bin. Sowohl temporär als auch permanent nicht verfügbar bin, wie ist meine Familie dann quasi aufgestellt. Ich werde euch so ein bisschen da durchführen, was für Gedanken ich mir gemacht habe, was für Herausforderungen ich gesehen habe und werde meine Lösungsansätze mit euch teilen. Das ist keine One-Size-Fits-All-Lösung, aber ich hoffe, es gibt euch Anregungen, wie man sich diesem Thema widmen kann. Und gibt vielleicht auch Ideen, was könnte für euch funktionieren oder vielleicht auch nicht. Zu Beginn eine kleine Beichte. Ich verdiene mein Geld seit über 20 Jahren mit EDV und IT. Das alleine ist für Menschen außerhalb der IT-Bubble häufig schon Grund genug zu unterstellen, mit dem kann noch was nicht richtig sein. Ich bin in meiner Familie der IT-Nerd. Ich habe noch einen Bruder, der ist auch Nerd, aber der Rest unserer Familie besteht aus normalen Menschen. Und ich betreibe auch daheim IT-Infrastruktur und einige Dienste. Irgendwie bringt das der Beruf mit sich, dass sich zu Hause auch immer was ansammelt. Ich würde gerne mal von euch wissen und um Handzeichen bitten, wer von euch wurde aus seinem sozialen Umfeld denn schon mal als Nerd bezeichnet? Wenig überraschend, ich würde sagen, das sind 99%. Und wer von euch betreibt zu Hause IT-Infrastruktur und IT-Dienste? Hervorragend, das ist auch fast der gesamte Raum. Ich habe meine Familie noch nicht optimal auf meine Nichtverfügbarkeit vorbereitet. Wer von euch sagt, das geht mir genauso? Das sind auch recht viele Handzeichen. Gut, dann seid ihr hier im richtigen Raum. Ich hoffe, dass es euch nach dem Vortrag etwas besser geht. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von einem ganz normalen Heimnetzwerk und würde sagen, bei wem es so aussieht, da ist die Familie schon gut auf die Nichtverfügbarkeit vorbereitet, weil es sieht bei diesem Menschen zu Hause so aus, wie es die meisten Internetdiensteanbieter vermuten. Man ruft bei ihnen an, man bestellt Internet, man bekommt eine Box zugesendet, die viele Menschen als das Internet bezeichnen. Und mit diesem Internet werden sämtliche Geräte im Haushalt verbunden. Neben den Icons, die ich hier auf diesem Bild habe, gehören da heute natürlich noch vielfältige andere Geräte zu. PV-Anlagen, Heizungssteuerungen, Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, der Kaffeevollautomat. Es gibt ja heute kaum noch ein Gerät, was Strom verbraucht und keinen Netzwerkanschluss hat. Der Vorteil bei so einer flachen Struktur ist, die Nutzer, wenn sie auf ihr Telefon gucken und etwas nicht funktioniert, sagen, das Internet ist kaputt. Das ist ja kein Problem, weil ne, hier, da ist das Internet und es gibt quasi nur dieses eine Gerät im Haushalt, was Probleme verursachen kann oder die Leitung dahinter. Da findet man recht schnell Hilfe. Ich springe noch einmal ganz kurz zurück auf die erste Seite, weil hier vorne sagte schon jemand, der erste Link funktioniert nicht. Der erste Link funktionierte noch nicht. Der Link wurde freigeschaltet, der führt zu einer Seite in meinem Blog. Ich habe dort den Inhalt dieses Vortrags einmal verschriftlicht, damit ihr das im Nachgang in Ruhe nochmal nachlesen könnt, weil auf den Slides sind im Wesentlichen nur Bilder, da werdet ihr euch morgen an das meiste vermutlich nicht mehr erinnern. Jetzt kommen wir zu einem zweiten Bild. Hierbei handelt es sich um die stark vereinfachte Skizze eines typischen Nerd-Netzwerks. Stark vereinfacht, weil hier sind die 147 WLANs zur Trennung der weißen Ware in der Küche von der Heizung im Keller, den Internet of Things Geräten im Haushalt und so weiter nicht mit eingezeichnet. Ich habe diese Layer aus Platzgründen entfernen müssen. Was aber auffällt ist, es gibt hier keine Box mehr, die das Internet heißt. Es gibt hier leider ganz viele Komponenten, die schuld sein könnten, wenn der Endbenutzer oder die Endbenutzerin aufs Handy guckt und sagt, das Internet ist kaputt. Und so eine Infrastruktur kann eure Familie oder kann unsere Familien vor große Herausforderungen stellen. Denn wenn man die eine Box von seinem Provider vielleicht noch im Wohnzimmer stehen hat, dann hat man die vielleicht im Alltag schon mal gesehen und weiß, der Kasten da ist das Internet drin. Hier gibt es gleich zweimal Internet. Und die laufen auf einer anderen Box zusammen. Während in unserer Open Source Nerd Bubble viele Menschen schon mal von IPFire, OpenSense, IPCOP gehört haben, wissen ist das für normale Menschen einfach nur gibberish. Im besten Falle wissen die, da steht ein Kasten, da hat mein Mann gesagt, da ist das Internet drin. Das Schlimme ist, wenn ihr bei eurem Internetdiensteanbieter an der Hotline anruft und sagt, meine OpenSense Firewall hat diagnostiziert, eure Leitung ist down, dann ist die Chance groß, dass euch gesagt wird, dann startet doch bitte mal den Diagnoseassistenten auf eurer Box und teilt uns das Ergebnis mit. Wenn ihr im Elektronikfachmarkt, also dort, wo man, ich möchte einen Internetvertrag abschließen und die Einrichtung des Zugangs beauftragen, jemanden fragt, hey, unser Internet zu Hause geht nicht mehr, kannst du kommen und uns helfen? Ja, klar. Dann besteht eine sehr große Chance, dass diese Person davor sitzt und sagt, das Gerät habe ich noch nie gesehen. Wo ist denn das Werkspasswort? Das geht ja alles gar nicht. Wenn man dort sagt, ja, das WLAN geht nicht. Aber warum geht es nicht? Es gibt hier drei Komponenten mindestens, die irgendwo WLAN machen. Weil die auch nicht so schön aussehen, stehen die auch nicht an Ecken, wo man sie sofort sieht. Also wo findet man das dann überhaupt? Und das sind eigentlich noch die einfachen Dinge. Die kann man finden, die kann man anfassen. Dann gibt es da so einen hässlichen schwarzen Kasten, der steht bei mir im Keller. Da laufen 1 bis 3 Dutzend IT-Dienste drauf, je nach Mondphase und Tageszeit. Was ist das? Braucht man das? Ist das Kunst? Kann das weg? Ich erlebe das oft, wenn Handwerker bei mir im Haushalt sind, die zum Beispiel die Wärmepumpensteuerung einrichten, die den Wechselrichter ins Internet bringen wollen und sagen, ja, geben Sie mir doch mal Ihr WLAN-Passwort, dann richte ich das schnell ein. Da sage ich, es fällt aus. Wenn du das machen willst, melde dich da an. Ja, ist ja nur ein schwarzer Bildschirm und irgendwas blinkt. Sag ich, richtig. Nun, viel Spaß. Oder sag mir, was ich machen soll und wir kriegen das gemeinsam hin. Das Problem ist, solche Menschen, also die meine Familie im Zweifelsfalle anrufen würde, weil es die nächstgelegene Stelle ist, um nach Hilfe zu fragen, sitzen vor eurer Infrastruktur und sind völlig hilflos. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es ist doch kein Problem, dann sagt deinem Sohnemann doch, ruf nicht im nächsten Elektronikfachmarkt an, hier ist die Adresse von einem guten Systemhaus, dann ruf halt dort an, die schicken einen Profi, der kriegt das schon hin. Ja, dann muss man für den Profi aber auch den Tagessatz von 1.400 bis 1.800 Euro bezahlen, der dann fällig wird. Und der kennt das Werkspasswort auch nicht, sondern setzt sich erstmal davor und muss sich dort irgendwie reinbegeben. Dann zu den Diensten. Im Gespräch mit meiner Familie ist mir aufgefallen, dass wir eine ganz unterschiedliche Sprache sprechen. Unsere Familienfotos befinden sich in etwas, das nennt sich natürlich digitales Fotoalbum. Oder die Formulare und Dokumente im Webbrowser. Wenn ich meiner Familie etwas davon erzähle, dort läuft das digitale Dokumentenmanagementsystem, das heißt Paperless NGX. Unsere Familienfotos sind auf einer Diskstation hinter einem Synology DMS abgelegt. Dann gucken die mich an und sagen, kannst du dir das Gibberish nicht mal sparen und das mit uns so reden wie mit normalen Menschen? Mich interessiert nicht, wie das heißt. Ich will auch nicht wissen, wie es funktioniert. Ich möchte nur, dass es funktioniert und dass ich es finde, wenn du auch nicht da bist. Aus dem beruflichen Umfeld gibt es so etwas wie Servicekataloge. Da wäre mal meine Frage, wer hat denn sowas für seine Dienste zu Hause? Okay, drei melden sich. Ihr seid richtige Nerds. Also Hut ab. Ich wiederhole das kurz. Der Jens sagt, er hat eine Homepage gebaut. Da sind die wichtigen Dienste für seine Familie aufgelistet, sodass sie da draufklicken können. Kommt deine Familie auf die Homepage, wenn das WLAN nicht mehr geht?
Wenn das WLAN nicht geht, ja, wenn sie irgendwie anders ins Netz kommen. Wenn mein Internet Außenanbindung nicht geht, dann nicht.
Also wir merken schon, was vermeintlich einfach ist, hat doch immer noch so kleine Stolpersteine. Für viele von uns ist es heute selbstverständlich, wir speichern unsere Passwörter in Passwortmanagern. Dann muss man sie sich nicht mehr merken. Man kann sie dort einfach rauskopieren, sie lassen sich leicht ändern. Jetzt ist aber eine interessante Sache, also meine Frau und ich verwenden nicht den gleichen Passwortmanager, einfach weil wir völlig unterschiedliche Gewohnheiten bei der IT-Nutzung haben. Und während es für in der IT-Branche arbeitende Menschen, die viele Schmerzen gewohnt sind, völlig normal erscheint, Vaults und Secret Manager zu benutzen, ist das im privaten Umfeld etwas, wo viele sagen, nein, diese Hürde ist mir zu hoch, das ist mir zu unkomfortabel, denk dir was anderes aus. Jetzt ist bei mir so, mein Passwortmanager wird über meine private Nextcloud synchronisiert auf drei verschiedene Geräte, mein Laptop, meinen Home-Server und ein NAS, welches in meinem Elternhaus steht. Somit habe ich auch immer eine Kopie verfügbar für den Fall, dass unsere Hütte mal abbrennt. Solange ich verfügbar bin, ist also auch für die Verfügbarkeit des Passwortmanagers gesorgt. Wenn ich nicht mehr verfügbar bin und meine Familie weiß, na, der Jörg hat so einen Passwortmanager, da steht alles Wichtige drin, dann sieht sie sich mit folgenden Herausforderungen konfrontiert. Das ist alles nicht verfügbar, wie man sich dort anmeldet. Also, im Prinzip kann sie diese drei Geräte, außer vielleicht die schwarze Box in der Mitte nehmen und kann die auch einfach so wegschmeißen, weil an die Inhalte kommt sie so schnell erstmal nicht mehr dran. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie lösen wir das denn jetzt? Was können wir machen, damit das für uns beide funktioniert und dass es möglichst robust ist? Und wir machen das tatsächlich so, dass ich die Zugangsdaten für Dinge, wo ich sage, die sind für meine Familie wichtig, wie die ganzen Login-Daten, für die WLAN-Komponenten, die Firewall, aber auch zu meinen Konten, zu den Versicherungen, wo man heute überall Online-Accounts hat, dass ich diese ausdrucke, sie in einen Umschlag packe und wir haben in unserem Haushalt einen wohlbekannten Ort, wo Dinge liegen wie unsere Reisepässe, das Stammbuch und dort deponieren wir diesen Umschlag. Der Umschlag ist so gestaltet, ja, da ist eine Frage.
Den hast du in deinem Haushalt?
Nein, der ist an einem wohlbekannten Ort hinterlegt.
Ist dieser wohlbekannte Ort Feuer und Hochwasser geschützt?
Nein, das ist der nicht.
Das ist schlecht.
Das ist schlecht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Umschlag zur gleichen Zeit nicht mehr verfügbar ist, wie ich nicht mehr verfügbar bin,
ja, okay,
betrachten wir als gering genug.
Du verstehst das Problem.
Ja, natürlich.
Disaster Recovery wäre schon ganz praktisch, wenn das auch Disaster überstehen würde.
Ja, also berechtigter Einwand. Meine Lösung ist nicht Disaster Recovery fest. Wenn zur gleichen Zeit ich und der Umschlag nicht mehr verfügbar sind, hat meine Familie ein Problem. Das ist aber ein Restrisiko, welches uns bekannt ist und welches wir bisher akzeptieren. Der Hintergrund ist, wir haben vorher an sowas gedacht wie, hinterlegen wir den Umschlag in einem Bankschließfach. Es gab in diesem Jahr Vorfälle in einer Sparkasse, aber das ist für mich gar nicht der Punkt. Ich wäre einfach zu faul, jedes Mal zur Sparkasse fahren zu müssen, wenn ich den Inhalt dieses Umschlags aktualisieren muss oder will. So traurig, wie es klingt, das ist einfach die harte Realität. Ich hätte dazu keinen Bock. Also auch für mich muss die Schwelle, den Inhalt aktuell zu halten, möglichst niedrig sein. Das ist so ein Punkt, wo ich sage, das funktioniert für jeden anders. Ich habe im Internet, in Chaträumen haben welche geschrieben, ich mache das so. Ich habe meine Zugangsdaten aufgeteilt. Ich habe bei einem Bekannten die Benutzernamen deponiert und bei einem anderen Bekannten die Passwörter. Die kennen sich nicht, aber meine Frau weiß, sie müsste zu den beiden hingehen und kann die Informationen dann zusammenführen. Für wen das funktioniert, freue ich mich. Wenn ich diesen Vorschlag mache, kommen danach wahrscheinlich Menschen mit dieser weißen Jacke, die den Reißverschluss auf dem Rücken hat. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, wir haben einen gemeinsamen geteilten Passworttresor. Davon gibt es eine Kopie in der Cloud, da können wir beide drauf zugreifen. Wenn das für euer soziales Umfeld, für eure Familienangehörigen und euch funktioniert, ist auch natürlich das eine gute und valide Lösung. Aber ihr müsst halt, da komme ich ganz zum Schluss nochmal drauf, das Wichtigste an diesem ganzen Thema ist, sprecht mit euren Angehörigen. Trefft auf gar keinen Fall Annahmen darüber, was für diese funktionieren könnte, wo ihr meint, das ist gut. Häufig funktioniert das, was wir aus unserem beruflichen Umfeld versuchen, ins Private zu übertragen, erschreckend schlecht. Und wie gesagt, es ist ja nur ein Vorschlag. Also wir haben gesagt, keep it simple and stupid. Wir nehmen diesen Umschlag. Wenn der Umschlag plötzlich nicht mehr verfügbar ist oder zu sehen ist, dass jemand reingeguckt hat, dann habe ich zu Lebzeiten den Stress, dann muss ich mich einmal hinsetzen und diese ganzen Zugangsdaten einmal erneuern. Ich habe dafür auf meinem Laptop noch so ein Inventar, wo ich zumindest weiß, welche Zugangsdaten habe ich da eigentlich mit reinkopiert, weil dort befindet sich nur ein Teil aller Zugangsdaten drin, sodass ich nicht durch sämtliche meiner Accounts gehen muss. Weil es gibt auch ganz viele Accounts, wo ich ehrlich sein muss, wenn es mich nicht mehr gibt, dann wird der Betreiber, wo mein virtueller Server mit meinem Blog gehostet ist, diesen irgendwann abschalten, weil die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden. Das hat für meine Familie aber überhaupt keinen Belang. Also ob mein Blog existiert oder nicht, ob mein Hetzner-Server existiert oder nicht, das braucht sie gar nicht zu kümmern. Das ist einfach unwichtig. Und wenn ich permanent nicht mehr verfügbar bin, dann kümmert es mich wahrscheinlich auch nicht mehr. Das ist das Schlimmste. Das machen viele im Beruf schon nicht gerne. Ich muss euch leider sagen, das macht auch keinen Spaß. Aber wir kommen da gleich noch zu. Aber ich habe das Lachen, das Schmunzeln gehört. Ihr erkennt, das ist eine Herausforderung. Die Gefahren für unsere Angehörigen liegen im Prinzip darin, wenn ihr euch jetzt so ein Nerd-Netzwerk vorstellt, sie merken eventuell erst viel zu spät, dass irgendetwas kaputt und ausgefallen ist. Bei einem hochverfügbaren Internetzugang kann die eine Leitung im schlimmsten Fall schon seit 2 Jahren unbemerkt tot sein. Die andere hat ja funktioniert. Dann geht die andere plötzlich kaputt und es geht gar nichts mehr. Euer Fotoalbum, euer Dokumentenmanagement-System kann im besten Fall über Jahre hinweg verfügbar bleiben. Als erstes fällt vermutlich nicht auf, dass das Backup nicht mehr geht, weil der Trottel, der alle 2 Wochen einen Restore durchführt, ist ja nicht mehr da. Jemand, der nachguckt, ob die Systeme noch in Ordnung sind, ist nicht mehr da. Die einzige Erkennung ist, das Internet ist kaputt. Ich kann meine PDFs nicht mehr abrufen. Sie haben keinerlei Anhaltspunkt, selbst einfache Störungen zu beheben, weil es diese Box, das Internet, nicht mehr gibt. Und ehrlich gesagt, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was mit meiner Infrastruktur wohl passiert, wenn man sagt, wir nehmen diesen ganzen schwarzen Schrank da unten, der geht ja auch nur an eine Steckdose, und starten den insgesamt mal neu. Das probiere ich mal aus. Mal gucken, wie viel danach noch da ist. Sie kennen niemanden, der sich mit diesem ganzen Kram auskennt. Also zumindest bei mir ist das so. Ich arbeite zu 100% remote. Es ist nicht so, dass bei mir alle paar Tage mal einer auf der Terrasse sitzt, der genauso ein Spinner ist wie ich und wo ich sagen kann, hier, wenn ich nicht da bin, drück ihm den Umschlag in die Hand, der kümmert sich. Und die Hemmschwelle ist vielleicht auch recht groß, zu sagen, unser Nerd ist erst seit kurzer Zeit nicht mehr verfügbar. Jetzt soll ich jemanden anrufen, den ich kaum kenne, ihn in mein Haus lassen und ihn bitten, dass er diesen Kram hier irgendwie wieder in Gang bringt. Ohne dass ich ihm irgendwelche Anhaltspunkte geben kann, außer da Keller, da Schrank, bitte. Das Thema Zugangsdaten, das haben wir für uns gelöst. In den meisten Fällen stellt man erst fest, dass Zugangsdaten wichtig sind, wenn man sie nicht zur Hand hat. Und ich bin mir sehr sicher, die normalen Menschen in dieser Welt verschwenden an so etwas überhaupt keinen Gedanken. Im besten Fall speichern sie ihre Passwörter im Browser oder benutzen doch überall das gleiche Passwort, sodass sie sich daran erinnern können, wenn sie es brauchen. Aber bei vielen Sachen, die einfach so im Alltag funktionieren, warum soll ich mich mit sowas nicht vergnügungssteuerpflichtigen herumschlagen und meine Zeit damit verschwenden? Und auch diesen Punkt hatte ich schon genannt, professionelle Hilfe kann sehr teuer werden. Darum habe ich gedacht, da würde ich mich echt schlecht fühlen. Ich möchte meiner Familie da schon mehr Hilfestellung geben. Und es, zumindest in meinen Augen, führt an so einem Mindestwerk an Dokumentation kein Weg vorbei. Und mir selbst geht es genauso, wie es hier steht. Wenn ein Open-Source-Projekt eine tolle Dokumentation hat, dann freue ich mich, sie zu lesen. Dann freue ich mich, so einen Dienst aufzusetzen, ihn zu benutzen. Wenn ich selber da sitze und Dokumentation schreiben soll, dann sind plötzlich so viele andere Dinge interessant. Der Rasen könnte mal wieder gemäht werden. Die Reifen am Auto könnten gewechselt werden, aber Doku schreiben. Aber ich habe mich überwunden, ich habe mich hingesetzt und möchte euch gerne mal zeigen, wie ich unsere Dokumentation strukturiert habe. Da ich mich auch gefragt habe, wie schreibe ich denn so etwas auf, dass es meiner Familie auch wirklich nützt, aber auch jemand was damit anfangen kann, der das beruflich macht und vielleicht zur Hilfe gerufen wird. Mein erster Gedanke, einfach eine Struktur zu wählen, wie ich sie für Kunden schon 30 Mal gewählt habe, habe ich recht schnell verworfen, da ich meine Kunden mal gefragt habe, wie gut ihnen die Dokumentation im Notfall hilft, und mir fast alle gesagt haben, ach, da haben wir ja seit 5 Jahren nicht mehr reingeguckt, die brauchen wir ja nicht. Auch hier habe ich mich einfach mal mit den normalen Menschen aus meinem sozialen Umfeld hingesetzt und habe sie gefragt, wie würdet ihr denn anfangen zu suchen? Oder habe sie auch einfach mal erzählen lassen, wie sie die Dinge, die ihnen Zugriff auf Dienste gewähren, nennen. Und ja, es ist ja immer das Internet kaputt. Also zu Hause konzentriert sich wirklich vieles um diesen Begriff. So habe ich gesagt, gut, dann fangen wir auch damit an. Wir stellen uns die Frage, wie kommt das Internet ins Haus? Wie wird das Internet im Haus verteilt? Wenn diese beiden Punkte funktionieren, dann können wir gucken, was sind die nächsten Dinge, die funktionieren müssen. Also solche Beispiele wie Inhalte. Wo finde ich Fotos, Videos, die ganzen Dokumente? Und habe mir Mühe gegeben, auch Begriffe zu verwenden, die meine Angehörigen auch verwenden. Also zu sagen, unser digitales Fotoalbum liegt hier. Du musst im Browser folgende Zeichenkette eintippen, dann kommst du da drauf. Und diese Dokumentation ist tatsächlich auch ausgedruckt und liegt auch an unserem wohlbekannten Ort, sowohl wie digital, weil wir gesagt haben, es ist schon schön, wenn man die auf seinem Laptop mit rumschleppt oder wenn sie auf dem Server liegt. Aber für den Fall, dass das WLAN nicht geht und unser Dokumentenmanagementsystem nicht erreichbar ist, dann kann man an den Schrank gehen und diese Doku dort rausnehmen. Sie ist auch nicht schrecklich lang. Ich habe mir halt Gedanken gemacht, was sind wirklich wichtige Dinge und was ändert sich davon möglichst selten. Oder anders formuliert, ich habe mir Gedanken gemacht, wie kriege ich es hin, dass sich bei den Dingen, die wichtig sind, möglichst selten etwas ändert, weil ich habe keinen Bock, dieses Ding einmal im Monat auszudrucken. Tatsächlich ist es so, dass ich das einmal im Jahr überarbeite. Wenn jetzt zum Beispiel die Wärmepumpe dazugekommen ist, die muss ja noch eingepflegt werden. Oder sich tatsächlich mal Zugangsdaten geändert haben, ja, dann muss das sein. Aber ich dokumentiere hier zum Beispiel nicht diese ganzen Projekte drin, die ich mal ausprobiere, die sich bei uns noch nicht monatelang bewährt haben. Das ist dann halt einfach Verlust. Diese Dokumentation findet ihr ebenfalls bei mir auf dem Blog, damit man sich das in Ruhe nochmal angucken kann. Die Werte da drin habe ich durch Platzhalter ersetzt oder durch wohlbekannte Namen, sodass sich dort keine echten Infos drin befinden. Was ich schön fand, ich habe diesen Vortrag zum Üben vor einem Arbeitskollegen gehalten, der sofort sagte, Jörg, da steht eine Telefonnummer drin, die sieht echt aus. Ist sie aber nicht. Ich habe im Internet gegoogelt, es gibt in Deutschland Telefonnummern, die sind für die Verwendung in Filmen und Serien reserviert, da geht keiner dran. Finde ich total cool, dass es sowas gibt. Und hier findet sich auch immer wieder so ein Satz, ne? Die Zugangsdaten befinden sich im Umschlag, wichtige Passwörter im Eintrag XYZ. Sodass ich auch daran gedacht habe, dass Zugangsdaten nicht plötzlich doch mit auf dem Papier landen, was quasi rumliegt und von jedem so durchgeblättert werden kann. Ich habe von der Hardware, die bei uns im Haus steht, einfach Fotos gemacht. Damit man diesen Kram auch wiederfindet. Ich habe dabei daran gedacht, ich bin früher als Dienstleister zu Kunden gefahren, in meiner Lehre, das waren häufig Privatkunden, die sagten, das Internet geht nicht mehr. Sag ich, ja, wo ist denn Ihr Modem oder Ihr Router? Mein was, das Telefon steht da. Mit Glück stand die Fritzbox daneben. Mit Pech habe ich dann erstmal im Haushalt danach gesucht und dabei viele Dinge gesehen, von denen ich vorher noch nicht wusste, dass ich das nie sehen wollte. Ich habe in dieser Dokumentation die Seiten verlinkt, wo es Hinweise und Dokumentation gibt. Also ich saß selber als Systemadministrator für externe Firmen schon oft vor Geräten, wo ich gesagt habe, ja, okay, ist eine Firewall. Ich weiß, wie Firewalls funktionieren. Für dieses Modell wäre jetzt ein Handbuch nicht schlecht, damit ich nicht erst in jedes Untermenü reingucken muss, um festzustellen, wo etwas liegt. Hier habe ich mir vorgenommen, für die Dinge, die sich bei mir bewährt haben und wirklich jahrelang im Einsatz sind, diese Handbücher auch auszudrucken und mit zu dieser Dokumentation zu legen. Einfach vor dem Hintergrund, ich betreibe bei mir im Haushalt Hardware, die kann man schon seit 5, 6 Jahren nicht mehr kaufen, wo ich sage, irgendwann wird der Hersteller daran das Interesse verlieren und die Dokumentation aus dem Netz nehmen. Dann ist sie unter den Links nicht mehr verfügbar. Aber ich bin halt auch jemand, wenn es funktioniert, dann schmeiße ich es nicht weg, nur weil sie das neue teure Modell statt weiß-schwarz angestrichen haben und es sonst den gleichen Zweck erfüllt. Ich werde euch das jetzt nicht alles vorlesen. Ich habe auch noch ein Bild damit reingepackt. Da sagt meine Familie, ja, uns hilft das nicht. Ich habe das aber mal einem Kollegen gezeigt und habe gefragt, hey, wenn du zu mir nach Hause kommst und ich dir sowas zeige, hast du dann eine grobe Vorstellung davon, was los ist? Und er sagt, ja, das erfüllt seinen Zweck. Dann habe ich zumindest schon mal so eine grundsätzliche Idee, was man bei euch finden kann und was ich mir da mal anschauen könnte. Da habe ich mich quasi so durchgehangelt. Das ist unser kleiner Schrank im Keller. Da steht quasi drauf, ne, da auf dem weißen Kasten, da liegen unsere Fotos. Und habe mich da so durchgewühlt. Und habe das meiner Frau zu lesen gegeben und habe gesagt, Schatz, ich weiß, da stehen doofe Sachen drin, aber bitte lies es mal und guck auch mal, ob du diese Komponenten bei uns findest, dass du weißt, wo sie stehen. Und probier wenigstens einmal aus, ob du so einen Dienst auch aufrufen kannst. Das haben wir gemacht. Regelmäßige Disaster Recovery Übungen. Wir arbeiten da dran. Was ich gelernt habe, ist, sprecht mit euren Angehörigen. Wenn ihr euch viel Zeit, also es hat mich selbst Überwindung gekostet, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich bin auch niemand, der sagt, ja, ich kann Doku schreiben, los dafür. Es wäre schade, wenn ihr viel Zeit und Aufwand investiert und eure Angehörigen im Zweifelsfalle sagen, ja, damit hat er seine Abende zugebracht, aber helfen tut mir das nicht. Einigt euch auf Zugangswege und Formate, die für alle funktionieren. Stichwort, bei uns ist es der Briefumschlag, bei anderen mag es der geteilte Passwortmanager sein oder ein Bankschließfach oder ein USB-Stick. Wichtig ist nur, wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, das funktioniert für euch beide, denkt auch kurz drüber nach, ob es auch noch funktioniert, wenn ein Teil eurer Infrastruktur zu Hause ausgefallen ist. Also die Datenbank des Passworttresors nur auf dem NAS im Keller nützt halt nichts, wenn der 2 Meter unter Wasser steht und das NAS nicht mehr funktioniert. Führt Übungen durch. Ich gebe zu, das steht auch auf der To-Do-Liste. Das würde ich nicht überleben. Der Ernstfall meiner Nichtverfügbarkeit würde, also ich wiederhole das kurz für alle, die Übung durchführen nachts um 3. Das würde bei uns sofort den Ernstfall meiner Nichtverfügbarkeit zur Verfügung haben. Überarbeitet die Notfalldokumentation regelmäßig. Das ist ein iterativer Prozess. Ich mache das einmal im Jahr, wo ich mir wirklich einen Wecker gestellt habe, der sagt, ey, guck da jetzt rein und schreib zumindest schon mal dran, was überarbeitet werden muss. Ansonsten mache ich es tatsächlich relativ zeitnah, wenn sich Dinge geändert haben. Immer zuerst mit dem Gedanken, ist das wirklich wichtig? Oder kann man darauf auch verzichten? Beispiel, ich selber habe eine sehr große digitalisierte Musiksammlung. Ich bin aber auch der Einzige, der diese Musik hört. Der Rest meiner Familie benutzt Streamingdienste. Das ist nun mal ihr Weg, wie sie Musik konsumieren. Und dann haben sie mir gesagt, ja, ganz ehrlich, ist nicht böse gemeint, aber den Ranz, den du da hörst, ob der weg ist oder nicht, das ist... Das trifft das Ego vielleicht, aber es sorgt halt auch dafür, gut, wenn es keinen interessiert, dann muss ich es nicht aufwendig dokumentieren. Von den ein bis drei Dutzend IT-Diensten, die in meiner Infrastruktur laufen. Das steht auch in der Dokumentation drin. Es gibt folgende zwei virtuelle Maschinen. Die sollten laufen, sonst geht etwas Wichtiges nicht. Die anderen 20 könnt ihr einfach ausmachen, spart Strom. Wenn ich nicht da bin, interessiert sich dafür niemand. Ist manchmal eine bisschen traurige Erkenntnis, wenn man feststellt, ja, wenn man kein Nerd ist und sich da aus irgendwelchen Gründen für interessiert, ist das völlig belanglos, bildet aber die Realität ab. Bei uns zu Hause ist es so, ich habe keine großartige Heimautomatisierung, einfach aus dem Grund, ich beschäftige mich sehr gerne mit IT im Beruf und in meiner Freizeit. Ich habe in meiner Freizeit aber keinen Bock, SLA zu erfüllen, so nach dem Motto, der Rollladen geht nicht mehr rauf und runter, mach heile. Dann möchte ich nicht erst irgendeinen Aktor in der Wand reanimieren, sondern sagen können, ja, ich tausche schnell das Rollladenband, dann bin ich in 10 Minuten mit durch, geht wieder, kann jeder bedienen, muss ich nicht erst einen Rechner für hochfahren. Das unterscheidet mich von vielen Kollegen, die mir ganz trocken sagen, oh Mann, also wenn folgendes Cloud-Konto nicht mehr funktioniert, dann kommen wir durch die Haustür nicht mehr ins Haus. Dann müssen wir ein Fenster nehmen. Dann muss aber der Home Assistant funktionieren, sonst kann ich die Rollläden nicht mal hochfahren. Sag ich, ist nicht schlimm, ruf den Feuerwehrmann deines Vertrauens, wir sägen einfach ein riesiges Loch in deine Tür. Wir bringen dich da schon wieder rein. Ist dann aber auch teuer. Damit sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vortrag auf meinem Blog ist inzwischen live. Da könnt ihr das dann in Ruhe nochmal nachlesen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Dann stehe ich euch gerne Rede und Antwort, soweit ich kann.
Jörg, ein gewohnt sehr unterhaltsamer Vortrag. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die X-To-Dos auf meiner Liste, die dazugekommen sind. Danke dafür. Also, hier ist die erste Frage. Ich reiche rum das Mikrofon rum.
Ja, genau. Entschuldigung, das ist keine Frage, sondern eher ein Anreiz, der mir vorab bei dem Vortrag gekommen ist. Und zwar mein Schwiegervater selber, der hat so eine SPS-Haussteuerung, da sind die Plastikgehäuse schon versteinert und der hat auch so ein Dokument für die Familie. Und immer wenn er mit diesem Papier winkt, dann verdrehen alle die Augen, das ist für mich wie Steuererklärung machen.
Ja.
Und als Alternative dazu habe ich mal drüber nachgedacht, da gibt es so einen random Dude im Internet, der erklärt Technik wie zum Beispiel Kubernetes in Form von Comics. Und ich habe selber noch nicht umgesetzt, aber mir quasi deinen Vortrag so ein bisschen mit als Anreiz genommen. Mit KI kann ich mir vorstellen, ist es ja heute mit Bildgeneratoren ziemlich einfach, ein paar schicke Comics zu erstellen, wo man vielleicht auch Originalbilder der Hardware mit einbauen kann. Und vielleicht ist das jetzt ein bisschen verklärt, aber ich denke dann eher, dass sich die Frau abends mit einem hinsetzt und man blättert durch den Comic, den man selber erstellt hat und dass da auch eher die Lust dazu ist, sich mit dem Comic und damit auch mit der heimischen Technik zu beschäftigen. Vielleicht ist das eine ganz gute Idee.
Finde ich, ist ein sehr guter Hinweis. Kann ich mir gut vorstellen, dass sowas funktioniert. Danke dafür.
Ja, Jörg, vielen Dank für den tollen Vortrag. Vieles kenne ich und auch die Baustellen. Zugangsdaten. Da habe ich immer wieder das Problem, da komme ich mit Papier eigentlich nicht weiter. Da ist die Face-ID, da ist der Fingerabdruck, da ist eine SMS, die zur Freischaltung, allein ein Telekom-Zugang, um da ins eigene Konto zu kommen. Das sind nicht zwei Zugangsdaten, sondern fünf und das richtige Passwort, Weiterleitung und so weiter. Wie gehst du damit um? Oder bist du da so einfach strukturiert, dass man sagt, eine zentrale Mailadresse zum Beispiel oder eine SMS irgendwie, da verlaufe ich mich regelmäßig und je schlimmer die Apps werden, Gesundheitsdings und so weiter, wird immer schwieriger, finde ich.
Also zugegeben, diesen Ausdruck, den wir in dem Umschlag haben, wenn man den vor sich hat, der sieht hässlich aus und man braucht ein Vergrößerungsglas. Da stehen halt die Zugangsdaten drin, die sich aus bei mir mehreren Dutzend E-Mail-Adressen zusammensetzen. Die Passwörter stehen da drin und für alle Dienste, wo Zwei-Faktor-Authentifizierung notwendig ist, sind dort auch die 10 Backup-Codes abgedruckt. Weil es ist halt, ne, das, was ich benutze, da kommt sie im Zweifelsfall nicht ran. Meinen tollen YubiKey muss ich selber sperren lassen, weil ich ihn schon wieder verloren habe. Das Ding entfernt sich immer von alleine. Schwierig wird das bei manchen Diensten, die keine Authentifizierung über OTP oder mit Backup-Codes mehr anbieten, sondern die sagen, wir unterstützen nur noch Passkeys. Wir persönlich haben da noch keinen Dienst identifiziert, wo wir sagen, auf den trifft das zu und der wäre uns wichtig. Aber da muss ich sagen, für alle Fälle bin ich mir sicher, habe ich da auch noch keine Lösung. Es wird immer, wenn ich die 80% erreicht habe, dann bin ich schon vollkommen zufrieden.
Weil du den Begriff nicht explizit erwähnt hast, wollte ich den nochmal einbringen. Digitaler Nachlass.
Ja.
Ist das Fachwort, wo man im Internet zu diesem Thema von Verbraucherzentralen und sowas auch was findet, was natürlich nicht das Problem mit, ich habe da so einen Kasten im Keller, der irgendwelche magischen Dinge tut und erklärt, aber der zumindest auf den Punkt kommt mit, Sie haben doch irgendwie Passwörter für E-Mails und wie komme ich an den Google-Zugang, wenn der Mensch eigentlich nicht mehr da ist und sowas so. Wo dann vielleicht auch sowas drinsteht wie organisierte Sinne Patientenverfügung und ja. Vollmachten, und weil das ist ja das, was da eigentlich noch fehlt. Du möchtest Vertretungsvollmachten und bla haben.
Genau. Also mein Thema heute.
Vielleicht auch mal ein Testament machen.
Ja.
Wenn der Fall nicht so einfach mit, ja. ist, mit es gibt die Frau mit und Kinder. So.
Also das hier heute ist quasi nur eine Untermenge, ein kleiner Teil von dem viel größeren Thema digitaler Nachlass. Da kann ich nur jedem raten, sich mit dem Gesamtthema auch zu beschäftigen, weil aus Erfahrung, aus meinem persönlichen Umfeld weiß ich, dass selbst wenn jemand sagt, ich habe hier eine Verfügungsvollmacht und eine Vermögensvollmacht und legt die bei seiner Hausbank auf den Tisch, dass das nicht automatisch dazu führt, dass man sofort Zugang zu den Konten bekommt. Was aber funktioniert ist, wenn man zu Lebzeiten dorthin geht und eine Vollmacht für seine Angehörigen bei den jeweiligen Banken schon hinterlegen lässt. Und so ärgerlich wie das ist, weil euer notarielles Dokument sollte ausreichen, kann ich nur jedem raten, kümmert euch um sowas vorher schon, weil es ist echt ein doofes Gefühl, wenn man da steht und sagt, nein, damit können wir Ihnen keinen Zugang geben. Sie können den jetzt auf dem Rechtsweg erwirken, aber das wird ein paar Tage dauern. Das ist wirklich nichts, wo man sich in dieser Zeit mit befassen möchte.
Ah. Es wurde jetzt ja mehrfach angesprochen, dass es wichtig ist, sich mit den Angehörigen zusammenzusetzen, eine Lösung zu finden, die für die funktioniert. Hast du irgendeinen Input dazu, wie das ist, wenn die Angehörigen sich nicht mit dem beschäftigen wollen, was ist, wenn man mal nicht ist oder so?
Also eine Musterlösung nicht. Es ist auch kein schönes Gefühl. Ich bin kein Diplomat, ich bin Techniker. Wenn du das Gespräch beginnst mit, fühlst du dich abgesichert, wenn ich morgen tot umfalle? Da kann ich keine Ratschläge geben, wie man am besten in dieses Gespräch einsteigt. Letzten Endes ist es aber so, wenn du deine Angehörigen damit konfrontierst und sie wirklich darüber nachdenken, lassen sie sich auf das Gespräch ein. Wenn sie wirklich null Bock haben, dann würde ich sagen, man kann keinem zu seinem Glück zwingen. Ich hoffe einfach darauf, wenn ich permanent abwesend bin, dass es mich dann nicht mehr beschäftigt. Hier vorne?
Ja, Resümee ist also nicht mit normalen Menschen verkehren, also dann passiert das alles nicht. Spaß beiseite. Ich wollte noch was zur Heimautomation sagen. Es gibt einige Geräte, die klassisch aussehen. Also wenn man jetzt Jalousieschalter nimmt, wo hinter so ein Shelly 2 PM ist, dann funktioniert das wie normal mit zusätzlicher Automatisierung oder Heizungsthermostate, die wirklich den Drehring haben, den man haptisch drehen kann. Das macht einiges aus. Ja. Also kann ich nur empfehlen. Und wenn dann irgendwie die Verbindung ausfällt, hat man nicht so große Probleme.
Ja, dem stimme ich einfach zu.
Ja, ich habe normale Menschen zu Hause und das Beste ist, wie du sagst, gemeinsames Konto, alles irgendwie, dann ist das schon relativ simpel. Ich habe meine Frau einfach zum Keepass gezwungen. Tochter muss immer so ein Reitbuch ausfüllen, da muss man sich anmelden, das Passwort ist 64-stellig und ich habe gesagt, das geht nicht anders. Und was ich dann gemacht habe, ist ohne Cloud, sondern KDE Connect aufs Handy, meine Frau kommt nach Hause und ich drücke auf den Knopf und die Keepass wird rüber gepusht und sie gibt da gar nichts selber ein. Und dann habe ich tatsächlich einfach nur Kategorien gemacht, die nicht meinem Kopf entsprechen, sondern wichtig, unwichtig, kann weg, ignoriere es, lösch. So. Weil das Hauptproblem ist tatsächlich bei uns, meine Frau sagt abends und meine Kinder, Papa, wenn du tot bist, können wir morgen kein Netflix mehr gucken. Das sind ja die Probleme, die die haben, nicht wie die, jetzt der Familienkalender läuft, sondern genau, und dann einfach...
Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wir haben völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was wichtig sein mag und was nicht.
Jörg, ich bedanke mich wirklich ausdrücklich für diesen Vortrag, der ausdrücklich nicht vollständig ist, der Vortrag. Ja. Weil es ist genau auch meine Überzeugung, es ist sehr individuell und es gibt nicht dieses One Size Fits All, aber die Thematik halte ich für extrem wichtig. Ich bin auch Nerd genug, dass bei uns im Haus viele Dinge automatisch wunderbar funktionieren und alle begeistert sind, aber wenn das mal nicht geht, dann wird es spannend, was wichtig ist. Ja, danke für den Vortrag.
Sehr gerne.
Eine Sache, die mir so ein bisschen gefehlt hat, die ich versuche einzubringen, die meiner Frau hoffentlich ein bisschen Sicherheit gibt, ist, wenn ich nicht mehr bin, dann wird ja Image irgendwann aufhören zu funktionieren. Das heißt, ich habe auch dann gesagt, das passiert nicht nächste Woche, das passiert wahrscheinlich auch nicht in einem halben Jahr, außer da ist eine fiese Sicherheitslücke drin. Aber sie braucht einen Weg raus. Also meine Dokumentation, die noch absolut nicht vollständig ist, versucht, sich auch darauf zu konzentrieren. Was haben wir? Wo läuft das? Und wie kommst du nachher raus? Denn du wirst das nachher nicht weiter pflegen wollen. Das kann ich ja auch verstehen. Also im Moment steht dann da sowas wie, ja, schau dir mal Ente an. Vielleicht ist das immer noch cool. Im Moment ist es ja ganz interessant, wenn man bereit ist, fürs Hosting zu bezahlen. Also das ist so ein Ansatz, Wege nach draußen zeigen.
Das ist ein sehr guter Punkt. Der steht bei uns tatsächlich auf der To-Do-Liste, dass ich in dieser Dokumentation beschreibe, wie baust du das Ganze auf das normale Heimnetzwerk zurück. Am Ende denke ich mir, das normale Heimnetzwerk reicht für 80% unserer Bürger aus. Die haben da nie Probleme mit. Das wird auch für meine Angehörigen gut genug sein, wenn sie meinen Hobbykram zum Elektroschrott gegeben haben. Nur es ist dann halt sehr wichtig aufzuschreiben, was kann weg und was fehlt dann eventuell.
Ja, was wäre denn eine gute Übung, so mit Voranmeldung, so nach dem Motto, Schatz, ich mache jetzt mal irgendwas und dann guckst du selber mal, ob du da hinkommst, oder einfach mal Überraschungseffekt, nachdem man das geübt hat, was wäre so deine Vorstellung da?
Also diese Sache, ich ziehe irgendwo einen Stecker und nun versuch doch mal, ob du Zugriff auf folgenden Konto bekommst. Finde ich gut, kann man nämlich erstaunliche Dinge bei lernen, wie ich lege das WLAN tot und man sagt, ja, ist ja ein Cloud-Dienst, ich mache das WLAN aus und nutze halt mobile Daten, um darauf zuzugreifen. Was interessiert mich, wo der Hotspot ist? Da denke ich mir, das ist ja super. Das heißt, die Überlegung, wie komme ich zum Ziel, ist ja da. Das muss ja nicht der Weg sein, den ich vorgegeben habe. Übungen können so ablaufen, dass man sagt, melde dich doch heute mal an dem Konto an, wo wir unsere regelmäßigen Belastungen für die Versicherung von bezahlen. Guck doch mal, ob du da reingucken kannst und ob du alle Zugangsdaten dafür zur Hand hast. Oder heute bist du mal dran, schau mal nach, ob in unserem Brauchwassertank die Temperatur auf dem Sollwert von 60 Grad steht oder wie stark sie abweicht. Das sind so Sachen, da muss man auch nicht erst extra was für kaputt machen, sondern dass man einfach sagt, hey, heute bist du mal dran, schau doch mal. Oder stell dir vor, wir müssen uns wieder um die Steuererklärung kümmern, wo würdest du nach den Belegen suchen? Und dann, wenn man sagt, du ganz ehrlich, ich weiß es nicht, erklär es mir nochmal, dann macht man das halt. Es ist... Alles, was man in diesem Bereich macht, ist, glaube ich, besser, als wenn man sich gar nicht damit beschäftigt.
Bei mir baut sich das Heimnetzwerk erst noch auf, mit all den Komplikationen. Und da ist vielleicht auch noch dann für mich die Frage, worauf ist es wichtig zu achten, damit in Zukunft es einfacher wird, für andere Leute zu verstehen, was ich gemacht habe?
Ja, mach es transparent. Also sorge dafür, dass andere Menschen überhaupt erstmal die Kenntnis erlangen können, was du dort gemacht hast und dass sie diese Komponenten auch finden. Also das ist jetzt ein Beispiel aus dem beruflichen Kontext. Ich war bei einem Kunden, dort habe ich den Netzwerkschrank nicht gefunden, weil er den hinter einer Holzverkleidung, die übertapeziert war, versteckt hat. Weil er sagte, der ist hässlich, da musste in 10 Jahren keiner ran, also haben wir ihn versteckt. Wir können aber ganz einfach, das war auch noch ein Tischler, das heißt, er hat diese Verkleidung gebaut, ohne dass man irgendwo Scharniere oder Riegel gesehen hat. Du musst hier anpacken, das hochdrücken, dann kannst du es rausnehmen und zur Seite stellen. Da dachte ich komme mir hier vor wie in einem Science-Fiction-Film, das habe ich ja noch nie erlebt. Also, long story short, sorg einfach für Transparenz, dass man den Krempel findet und dass man die Informationen, was es macht, da dran findet. Und sei es, dass du an Kabel solche Fähnchen dran machst wie Heizungssteuerung, Licht, so ähnlich wie man einen Sicherungskasten beschriftet.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Eigentlich eine kurze Frage auch zu der Bemerkung jetzt gerade hier und allgemein, dass wir so quasi Souveränität loslassen, obwohl es eigentlich ganz populär ist, gerade im Moment auch, ne, geopolitisch gesagt. Und ich glaube, dafür können wir eigentlich eben desto mehr machen. Ne, und vielleicht auch desto mehr Leute einführen und dann irgendwie mehr Bequemlichkeit dafür schaffen. Ist das zu idealistisch gedacht oder meinst du, naja gut, vielleicht können wir unsere Familien und ne, auch sonstige Leute mitnehmen mit uns?
Also ich sag mal so, ich wünsche mir natürlich, dass sich immer mehr Menschen für Technik begeistern, dass sie sich dafür interessieren und sich damit auseinandersetzen, dass man halt, ich sage mal, nicht mehr so viel Vorkehrung treffen muss, weil viele Leute sagen, Mensch, klar weiß ich, dass das ein WLAN-Router mit integrierter Firewall ist und nicht einfach nur das Internet. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass ich das halt seit 20 Jahren beruflich mache, bin ich betriebsblind dafür zu erkennen, was kann man normalen Menschen noch zumuten und was klingt in deren Augen einfach nur wie weißes Rauschen und absoluter Blödsinn. Und ich musste so schwer lachen. Mir hat ein Bekannter mal gesagt, er hatte früher im Elektrotechnikstudium einen Kollegen, der hat im Nebenfach Japanisch gehört mit der Begründung, er möchte die Bedienungsanleitungen im Original lesen können. Und so blöd wie es klingt, viele technische Anleitungen klingen für nicht technische Menschen wie eine Fremdsprache, die sie nicht können. Und ich bin da selbst nicht so weit von weg, wie ich. Ich habe mich früher für das Thema Heizung, Heizkreise und diesen ganzen Schmarrn nicht interessiert und fand das furchtbar, mich da einzulesen. Und so stelle ich mir vor, geht es vielen Menschen mit den Dingen, die für uns Nerds selbstverständlich sind und viel Freude bereiten. Mein Mythos ist immer das Auto. Ich weiß, wo man es tankt, ich weiß, ich muss auf die Batterieladung achten und wie der Rest davon funktioniert, interessiert mich nicht die Bohne. Ich hoffe immer, dass sie weniger Computer einbauen, weil die Leute, die Computer einbauen, haben von diesen meistens viel weniger Ahnung als von Antriebstechnik. Ja.
Der Kommentar war wichtig, rechts Gas, links Bremse. Ja. Das war der letzte Kommentar. Ich sehe keine weiteren Meldungen mehr. Jörg, großer Applaus für dich.
Dankeschön. Vielen Dank.